Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Immer wieder streiten Ökonomen darüber, was die sinnvollste wirtschaftliche Maßnahme gegen den Klimawandel und andere ökologische Schäden ist. Sollte man staatliche Industriepolitik betreiben, um eine große ökologische Wende zu vollziehen, wie es Linke und manche Keynesianer fordern, oder sollte man CO2-Preise einführen und diese dann über den Marktmechanismus wirken lassen, wie es Liberale vorschlagen? Darum soll es heute gehen. Wir fragen uns, gibt es so etwas wie einen marktkonformen Klimaschutz? Und wir fragen uns, kann man Umweltschäden wirklich ein Preisschild anheften?
Wir werden dabei auf einige technische Probleme stoßen. Es ist zum Beispiel sehr schwer zu ermitteln, was denn der optimale CO2-Preis wäre, um die Wirtschaft ökologisch zu gestalten. Andererseits ist dieser Preis dann aber auch politisch sehr schwer durchsetzbar, denn es will ja keine Regierung eines einzelnen Landes ihrem heimischen Markt strengere Produktionsbedingungen vorsetzen als vielleicht woanders gültig. Am Ende wollen wir uns außerdem fragen, inwiefern so eine CO2-Besteuerung oder auch andere Lenkungssteuern, inwiefern sowas denn überhaupt gerecht sein kann, denn immerhin haben ja die einen Bürger viel mehr Geld als die anderen und können dadurch auch viel stärker die Umwelt verschmutzen. Werbung.
Diese Folge wird präsentiert von Too Long Didn't Read, dem Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Dort beschäftigt sich Alex Demirovic derzeit mit wichtigen Faschismustheorien. In der aktuellen Folge hat er Simon Strick zu Gast. Die beiden diskutieren das, wie ich finde, sehr lesenswerte Werk Falsche Propheten des Kommunikationsforschers Leo Löwenthal. Dabei handelt es sich um einen Klassiker der kritischen Theorie, der vielen noch nicht bekannt sein dürfte. In seinem Buch untersucht Löwenthal die US-amerikanischen Massenmedien der 40er Jahre daraufhin, ob sie ein faschistisches Bewusstsein produzieren. Es geht um Techniken der Demagogie in Radiosendungen und Zeitungen.
Löwenthal stellt da, wie Verschwörungstheorien und Fake News dafür sorgen, dass Linke, Politiker und Juden als Feinde markiert werden. Er zeigt, wie der Agitator, das können Filmstars, Sportler oder Kommentatoren sein, von den tatsächlichen Problemen ablenkt und die Gesellschaft verdummt. Löwenthal betrachtet dies als Generalprobe fürs Pogrom. Das ist nicht nur historisch interessant, sondern brandaktuell, wie man jeden Tag auf Social Media erleben kann, wo rechte Affektpolitik besonders erfolgreich ist. Wer also kritische Theorie abseits von Adorno, Horkheimer und Co. kennenlernen möchte, der sollte diese Folge anhören. Den Link findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung.
Kommen wir wieder zur ökologischen Frage zurück. Wenn es um Umweltschäden geht, spricht man in der VWL von externen Effekten. Ein externer Effekt bedeutet, dass ein ökonomischer Akteur Auswirkungen auf andere Akteure hat, ohne mit diesen in einer Marktbeziehung zu stehen. Um ein ganz plattes Beispiel zu bringen, wenn ich als Fabrikant Schadstoffe in einen Fluss leite, dann bürde ich dem Rest der Gesellschaft Schäden und Kosten auf, ohne dass eine Marktbeziehung zwischen beiden Seiten bestehen würde. Auch zu den Fischen gehe ich ja keine Marktbeziehung ein. Externe Effekte jedoch sind nicht immer negativ. Es gibt auch positive externe Effekte. Blicken wir mal in so ein grundlegendes VWL-Lehrbuch, nämlich Grundzüge der Mikroökonomik von Hal Varian. Dort heißt es, wir sagen, dass eine ökonomische Situation einen externen Effekt im Konsum aufweist, wenn eine Konsumentin direkt durch die Produktion oder den Konsum eines anderen Akteurs berührt wird. Ich habe zum Beispiel ganz bestimmte Präferenzen bezüglich des Spielens lauter Musik durch meine Nachbarin um 3 Uhr morgens oder des Rauchens einer billigen Zigarre im Restaurant durch einen Menschen neben mir oder hinsichtlich der Verschmutzung durch die Autos in meiner Umgebung. Das alles sind Beispiele für negative externe Effekte im Konsum. Andererseits kann ich mich am Anblick des Blumengartens meiner Nachbarin erfreuen. Ein Beispiel eines positiven externen Effekts im Konsum.
Das Verrückte ist jetzt, Varian schreibt dir, hier handelt es sich um ökonomische Situationen. Ja. Nur ist es ja so, das sind ja keine wirtschaftlichen Probleme, die hier aufgemacht werden. Und ich glaube, hier sieht man erstmal einen sehr interessanten methodologischen Unterschied zwischen dem, wie wir so hier bei Wohlstand für alle Ökonomie verstehen und wie das moderne Ökonomen verstehen. Denn wir kommen ja eher aus der klassischen Ökonomie, ja, Smith, Ricardo, Marx. Da geht es um die Frage, wie betreibt eine Gesellschaft Arbeitsteilung? Wie produziert sie die Dinge, die die Gesellschaft zum Leben und ja, Fortpflanzen etc. braucht? So, das ist ja quasi klassische Ökonomie. In der neoklassischen Ökonomie ist es ja eigentlich so, dass man gar nicht mehr so einen richtig festen Gegenstand hat, sondern man hat einfach so eine Brille, durch die man die Welt betrachtet. Nämlich man sagt, alle Menschen wollen permanent ihren Nutzen maximieren. Ja. Und ab dem Moment, wo man das postuliert, ist ja auch erstmal nicht falsch, dass alle immer ihren Nutzen maximieren wollen. Ab dem Moment, wo man das postuliert, wird dann auf einmal jedes Ereignis im privaten Leben auch eine ökonomische Situation. Das heißt, eigentlich ist nach neoklassischer Logik so ziemlich jede Situation in irgendeiner Form ökonomisch, weil es wird der Nutzen maximiert. Und genau das haben wir jetzt in diesen Beispielen auch. Hier haben wir jemanden, der stört sich daran, dass der Nachbar die Musik so laut macht, dass im Restaurant neben einem geraucht wird, oder jemand erfreut sich am Blumengarten der Nachbarin, der so gut gepflegt wird. Um Wirtschaft geht es in all diesen Beispielen nicht. Also dass zum Beispiel mein Nachbar, sagen wir Wolfgang, der hört wieder viel zu laut Musik nachts, dass der das macht, das ist ja ein Problem, das lässt sich nicht durch den Marktmechanismus lösen oder durch ökonomische Planung. Das ist kein wirtschaftliches Problem, sondern das ist ja ein Konflikt, der wird durch andere soziale Normen gelöst, beispielsweise durch Gesetze zum Thema Lärmbelästigung, also wie laut darf man die Musik zu welchen Zeiten aufdrehen, oder durch persönliche Absprachen. Und dennoch schreibt Varian, das entscheidende Merkmal der externen Effekte ist, dass es Güter gibt, von denen Menschen betroffen sind, die jedoch nicht auf Märkten verkauft werden. Ja, also hier ist dann die Lärmbelästigung ein Gut.
Ja.
Es gibt keinen Markt für laute Musik um 3 Uhr morgens oder für den sich durch den Raum ziehenden Rauch billiger Zigarren oder für eine Nachbarin, die einen schönen Blumengarten pflegt. Dieser Mangel an Märkten für externe Effekte verursacht Probleme.
Das ist schon eine einigermaßen lustige Passage, denn für wen ist das eigentlich ein Problem, wenn eine Nachbarin ein schönes Blumenbeet pflegt, an dessen Anblick sich auch andere Menschen erfreuen, ohne dass sie dafür etwas zahlen müssen? Hier liegt überhaupt gar kein Problem für niemanden vor, das eine Regulierung durch den Marktmechanismus oder den Staat erforderlich machen würde. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand gerade zuhört und denkt, ach doch, nee, das habe ich immer als ein Problem angesehen, diese Blumen im Nachbarsgarten, das ist sowas, das,
ja, oder
da muss man mal einen Markt draus machen, da muss man irgendwo einen dann noch was dran verdienen.
Genau, oder dass man irgendwie sagt, ich mache hier meinen Balkon hübsch und der Nachbar darf auch drauf blicken, ich sollte mal rübergehen und dem 5 € im Monat dafür abfordern. Das ist ja quasi unbezahlte Gärtnerarbeit, was ich hier mache.
Ja, es wird dann ein Markt wiederum, wenn Bäume beim Nachbarn so viel Laub produzieren, dass es dann zum anderen Nachbarn rüberkommt und der sagt, wer soll denn das wegschaffen? Also muss dann jemand angestellt werden, der das wegbringt und so. Da gibt's tolle Nachbarschaftsstreitigkeiten, wie man weiß. Da entstehen Märkte. Ja, du lachst, das ist...
Ja.
Guck mal, was die deutschen Gerichte so beschäftigt, da wirst du viel finden. Und dann gibt es natürlich noch die Kirschen im Nachbarsgarten, aber das ist wieder was ganz anderes. Kennst du vielleicht das Lied?
Aber dass man die dann nicht klauen darf quasi.
Nein, das ist eine Metapher. Irgendwie. Die Kirschen im Nachbarsgarten, die sind so süß.
Ach so, ja, okay. Ja,
gibt's ein sehr schönes Lied, empfehle ich. Gut, auch in den anderen genannten Fällen lässt sich ja auch ganz ohne Markt eine gute Lösung vorstellen. Ja, der Staat schreibt vor, wann, wo, in welcher Lautstärke Musik gehört werden darf. Und wenn die Bürger davon abweichen, dann können sie das untereinander klären. Ja, das passiert ja zum Beispiel, wenn Geburtstagspartys in Mietshäusern stattfinden, dann sagt man vorher den anderen Bescheid, es wird heute Abend eher laut werden. Und in der Regel sagen dann alle anderen kein Problem. Ja. Und sonst, wenn das dann doch zum Problem wird, dann gibt es ja Möglichkeiten, um da einzuschreiten. Auch da muss kein Markt eröffnet werden dafür. Und hier sehen wir also, wieso, wenn man ja zum Beispiel auch nach der Staatsgewalt rufen könnte, braucht man jetzt trotzdem einen Markt, wie Varian glaubt.
Genau. Also was soll da dann passieren? Muss ich mich jetzt von meinen Nachbarn bezahlen lassen, damit ich einmal im Jahr die Geburtstagsparty ertrage oder was? Also was für ein Unsinn. Es
Das
ist
wäre jetzt
ja,
eine Idee, ne, dass man das so kompensiert.
wahrscheinlich.
Naja, also du kannst natürlich darüber nachdenken, ob, also es gibt ja so Sachen, ne? Dass so Märkte, ich denke gerade an eine sehr berühmte Szene in dem Roman Meine Hände so weiß von Javier Marías. Da stört sich der Mensch daran, dass draußen Straßenmusikanten sind, und dann gibt er ihnen sehr viel Geld dafür, dass sie an eine andere Ecke gehen. Und er denkt darüber nach, was das Geld so bewirken kann und was er auch damit für Schicksal auslösen könnte oder so. Und da ist eigentlich dann so ein Markt entstanden, dass man sagt, hier sind 100 Euro und dafür belästige mich nicht mit Lärm.
Ja, ich glaube, meine Meinung dazu tue ich hier besser nicht kund. Ich bin ja so ein Spießer. Ich will ja meine Ruhe haben.
Ja, du könntest doch auch so einen Markt aufmachen. Du bist doch gegen die, wie heißen diese Boxen, die die Leute mit sich rumtragen?
Genau, ich bin dagegen, dass Leute in der Öffentlichkeit einen mit Bluetooth-Lautsprechern belästigen. Ja, das finde ich als sehr störend einfach, weil ich finde, dass man den eigenen Musikgeschmack nicht anderen aufnötigen muss und dass es zum Beispiel auch etwas sehr Schönes ist, wenn man nicht die ganze Zeit laute Beats um sich herum hat. Aber das ist halt eine Sache, die will ich ja nicht über einen Marktmechanismus lösen, sondern über gewisse soziale Konventionen, die sich dann einpendeln. Das ist ja durchaus möglich, da Rücksicht aufeinander zu nehmen, sodass alle Seiten halbwegs gut damit klarkommen. Und was ja lustig ist bei
Das
Varian ist,
Buch heißt übrigens Mein Herz so weiß, nicht meine Hände so weiß.
ja, und dass Varian das als Problem ansieht, dass es in sozialen Konstellationen keinen Markt gibt, wo man definitiv auch keinen braucht, deutet ja schon darauf hin, dass es ihm nur um eines geht mit diesem Lehrbuch, nämlich darum, den Marktmechanismus wo immer möglich als den wünschenswertesten sozialen Mechanismus herauszuarbeiten. Also selbst wenn meine Nachbarin schöne Blumen hat und ich wage es dafür nicht zu zahlen, dass ich die angucke, muss am besten noch ein Markt zwischengeschaltet werden. Was uns ja zu dem Schluss verleiten könnte, ich persönlich blicke da so drauf. Ich würde sagen, Varian kommt gar nicht durch die Anschauung konkreter Phänomene zu dem Schluss, dass er sagt, ja, hier muss aber ein Markt hin, der regelt das gut, sondern der setzt das eigentlich immer schon voraus. Also das heißt, eigentlich seiner gesamten Wissenschaft ist vorausgesetzt, dass möglichst jede soziale Interaktion marktförmig geregelt werden sollte. Das kann man jetzt als einen Wahn empfinden, aber andererseits ist es so, dass man trotzdem interessante Ansätze finden kann, wenn man tatsächlich sich ökonomische Phänomene ansieht. Das heißt, eben haben wir Beispiele gehabt, die waren eigentlich ziemlich unökonomisch. Da ging es um Sachen, wo man eigentlich nur private Absprachen im besten Fall braucht. Jetzt gucken wir aber mal wirklich auf wirtschaftliche Phänomene. Es das heißt bei ihm weiter, in ähnlicher Weise entsteht ein externer Effekt in der Produktion, wenn die Produktionsmöglichkeiten einer Unternehmung durch die Entscheidung einer anderen Unternehmung oder Konsumenten beeinflusst werden. Ein klassisches Beispiel ist ein Obstgarten neben einer Bienenzüchterin, bei dem es gegenseitige positive externe Effekte in der Produktion gibt. Die Produktion jeder Unternehmung wirkt sich positiv auf die Produktionsmöglichkeiten der anderen Unternehmung aus. Ja, ist relativ klar. Bienengarten, Blumengarten ist nebeneinander, befruchtet sich gegenseitig, wunderbar. Jetzt kommt die Kehrseite. Ebenso wird sich eine Fischereiunternehmung über die Menge der in ihre Fischereizone eingebrachte Verschmutzung Gedanken machen, da dadurch ihr Fangertrag negativ beeinflusst wird.
Hier haben wir es jetzt mit ökonomischen Akteuren zu tun. Im ersten Fall, in dem Bienenzüchter und Obstproduzenten nebeneinander wirtschaften, gibt es kein Problem. Die Externalität ist positiv für beide Seiten. Der Obstbauer profitiert von den Bienen, die seine Pflanzen bestäuben. Der Bienenzüchter zieht Nutzen aus den naheliegenden Pflanzen. Im zweiten Fall hingegen, wenn wir es mit einem Fischer zu tun haben, dessen Fluss verschmutzt wird, haben wir tatsächlich einen ökonomischen Konflikt, der irgendwie geregelt werden muss. Varians Beispiel ist ein Klassiker. Auf der einen Seite ist da eine Stahlfabrik, die Schadstoffe ausstößt. Auf der anderen Seite ist ein Fischer, der am selben Fluss fischt. Und beide Seiten wollen ihre Profite eigentlich maximieren.
Nur geht es dabei wie immer zu im Kapitalismus. Alle Seiten denken erst einmal an sich selbst. Der Stahlproduzent hat private Kosten und nur diese interessieren ihn. Dass er seiner Umwelt, etwa dem Fischereiunternehmen, soziale Kosten auferlegt, das ist ihm natürlich völlig egal. Es ist zum Beispiel ja sehr gut möglich, dass der insgesamt geschaffene Wohlstand, also wenn man quasi den Wohlstand, den beide Unternehmen dem BIP hinzufügen. Es kann durchaus sein, dass dieser gesamte Wohlstand höher wäre, wenn das Stahlunternehmen seine Produktion reduziert und weniger Schadstoffe ausstößt, dass quasi das, was dadurch mehr an Fisch produziert wird, insgesamt deutlich mehr Wirtschaftswachstum bedeutet. Das könnte also fürs BIP einen effektiven Effekt haben. Es würde bedeuten, das Stahlunternehmen lässt sich Einnahmen entgehen, aber die potenziellen Mehreinnahmen des Fischers sind dafür umso höher und dadurch ist dann das BIP höher. Das ist aus Sicht eines Volkswirtes zwar eine klare Verbesserung, es gibt ja aber gar keine Instanz, die das erhebt und durchsetzt. Das heißt, es wird in Wahrheit so laufen, dieser Stahlproduzent, der wird einfach so lange, bis er keinen Profit mehr macht, Schadstoffe ausstoßen und dem ist der Fischer und die Gesamtwirtschaft völlig egal. Und das ist dann was, wo ein moderner Ökonom von Marktversagen sprechen würde.
Für Varian ein Problem der Eigentumsrechte, kann man sagen, die nicht ausreichend geklärt sind. Und er sieht da eine Möglichkeit, wie könnten die jetzt da zusammenkommen? Naja, durch eine Fusion der Unternehmen. Er schreibt, angenommen, das Fischereiunternehmen und das Stahlunternehmen schließen sich zu einem Unternehmen zusammen, das sowohl Fisch und Stahl und möglicherweise Verschmutzung erzeugt, dann gibt es keinen externen Effekt. Ein externer Effekt in der Produktion entsteht nur dann, wenn die Handlungen eines Unternehmens die Produktionsmöglichkeiten eines anderen Unternehmens beeinflussen. Wenn es nur ein Unternehmen gibt, dann wird es die Interaktion zwischen seinen verschiedenen Abteilungen berücksichtigen, wenn es seinen gewinnmaximierenden Produktionsplan erstellt. Wir sagen, dass der externe Effekt durch Neuverteilung der Eigentumsrechte internalisiert wurde. Das ist übrigens eine Idee, die findet man in einer Geschichte von Katrin Passig, die sie vor vielen, vielen Jahren beim Bachmann-Preis vorgetragen hat. Da reflektiert sie über die Zahnindustrie, die Zahntechnik und die Industrie von, ich glaube, es sind Gummibärchen, also die Süßigkeitenindustrie, und überlegt, wie gut es doch eigentlich wäre, wenn diese beiden Industrien fusionieren würden, weil die Süßigkeitenindustrie spielt den einen ja die Kunden zu und dann brauchen die wieder gute Zähne, um wieder Süßigkeiten kauen zu können.
Ja. Ja, das ist ein schönes Beispiel für ökonomischen Wahnsinn. Also ja, das ist dann viel kapitalistischer Geschäftserfolg, der aber natürlich in Wahrheit eine große Schädigung der Gesellschaft bedeutet.
Bei Passig geht das aber noch weiter. Sie sagt dann, wenn dann vielleicht irgendwann alles dahin geht, dass immer die aufbauen, zerstören, zusammengehen und irgendwann hat man nur noch eine Seite, die aufbaut und eine Seite, die zerstört und die geht dann auch noch zusammen und das ist das Ende des Kapitalismus, wenn das dann geschehen ist.
Ja, ich meine, man
hat ja in gewisser Weise recht. Dann geht man nämlich volkswirtschaftlich vor. Dann würde man sozialistisch handeln können und sagen, so, du lässt das mal und machst das so und so und so.
Ja, ich meine, der Keynesianismus funktioniert ja manchmal nach dem Muster. Es wäre doch eigentlich schön, wenn mal wieder eine Fensterscheibe eingeschmissen wird, dann kann sie auch einer reparieren. Aber gut, solche Polemiken lassen wir jetzt mal außen vor. Wir haben jetzt eine mögliche Lösung des Problems präsentiert bekommen. Also wie können diese ökologischen Schäden internalisiert werden? Ganz einfach durch eine Neuorganisation der Eigentumsstruktur, ja, also indem man die beiden Unternehmen fusioniert. Nur wird das ja wahrscheinlich oftmals nicht der Fall sein. Also dass sich jetzt diese beiden Unternehmen darauf einigen können, zu fusionieren und wer bekommt dann wie viele Anteile und so weiter, das ist ja nicht unbedingt allzu häufig der Fall. Von daher gibt es da die andere Möglichkeit, die lautet nämlich die Erhebung einer Pijoux-Steuer. So. Das wäre quasi die Art und Weise, wie das stattdessen gelöst werden konnte. Und zwar versucht der Staat, die Grenzvorteile der beiden Unternehmer zu erheben und gegeneinander abzuwägen. Das klingt nun sehr abstrakt. Grenzvorteil, was soll das sein? Aber wir machen das mal bildlich. Und zwar, wir stellen uns jetzt einfach vor, Wolfgang besitzt eine Stahlfabrik und ich besitze eine Fischerei. Wir produzieren vollkommen ohne Rücksicht auf den anderen nebeneinander her. Jeder denkt nur an seinen privaten Profit. Und jetzt gucken wir, was passiert, wenn Wolfgang bestimmte Mengen Schadstoff in den Fluss leitet. Ja, also deshalb heißt es quasi Grenzvorteil. Also von jeder zusätzlichen Einheit Schadstoff, die in den Fluss geleitet wird, welcher Grenzvorteil für dich und welcher Grenznachteil für mich entsteht daraus. Darum geht es jetzt. Sagen wir zum Beispiel, Wolfgang leitet eine bestimmte Menge Schadstoffe in den Fluss, in dem ich fische. Und er macht einen Profit von 50 Euro. Relativ hoch. Ich erleide einen Verlust von 10 Euro, weil mein Fischereibetrieb ja unter deinen Schadstoffen leidet, Wolfgang. Mhm. Dann bedeutet das, dass insgesamt das BIP um 40 Euro gewachsen ist. Also gesamtwirtschaftlich gesehen ist das Ganze immer noch sinnvoll, denn mein Nachteil, der mir daraus erwächst, ist kleiner als der Vorteil, den du daraus ziehst. Also wir haben das BIP durch diese Verschmutzung der Umwelt quasi immer noch um 40 Euro gesteigert.
Können wir doch eigentlich zufrieden sein.
Ja.
Nun emittiere ich wieder eine bestimmte Menge Schadstoffe. Dieses Mal ist aber mein zusätzlicher Profit kleiner, den ich dadurch erziele. Ole hingegen wird noch stärker getroffen. Sagen wir, ich erziele nur noch 40 Euro Profit, Ole aber erleidet 20 Euro Verlust. Auch dann wäre das gesamtwirtschaftlich positiv, ne? Also das BIP würde um 20 Euro wachsen. Im nächsten Schritt dann, indem ich Schadstoffe ausstoße, sinkt mein zusätzlicher Profit auf 30 Euro. Oles Verlust würde dann hingegen steigen auf 30 Euro. Und in diesem Punkt wiegen sich die Vor- und Nachteile der zusätzlichen Menge Schadstoffe auf. Dieser Punkt wäre ein mögliches Optimum. Wenn ich nun aber weiter produziere und 20 Euro Profit nur noch mache, Ole aber 40 Euro Verlust, dann gibt es einen gesamtwirtschaftlichen Schaden, nämlich einen Verlust von 20 Euro. Das ist mir aber dann herzlich egal, weil ich ja immer noch sagen kann, boah, dass der Rest der Gesellschaft jetzt mit einem niedrigeren BIP leben kann, vielleicht bald gar nicht mehr da fischen kann oder so, ist ja nicht mein persönliches Problem.
Genau. Und da sehen wir dann, dass quasi die Gewinnabsicht des einzelnen Unternehmers zu gesamtwirtschaftlichen Schäden führt und zu einer Schädigung des Fischereiunternehmens, weil hier nicht eingepreist ist, was die sozialen Kosten sind. Also hier entstehen der Gesellschaft Kosten, die den Einzelnen nicht treffen. Das wird im Preismechanismus nicht ausreichend reflektiert. Da würden dann Ökonomen von Marktversagen sprechen und eine Pijoux-Steuer ansetzen. Das heißt, hier versucht man dann zu ermitteln, wo ist dieser optimale Punkt. Es war der Punkt, wo du 30 Euro Gewinn machst, also Grenzgewinn, und ich 30 Euro Verlust. Das ist quasi der Punkt. Bis dahin lohnt es sich für dich oder lohnt es sich für die Gesamtwirtschaft, dass Wolfgang Schadstoffe ausstößt, und danach wird es für die Gesamtwirtschaft eher sogar ein Minusgeschäft, ist es als negativ zu betrachten. Und der Versuch ist dann quasi, diesen Punkt zu ermitteln und eine Besteuerung der Schadstoffe zu erreichen, die dazu führt, dass Wolfgang genau an dem Punkt aufhört zu produzieren. Das klingt intuitiv sehr sinnvoll, das klingt verlockend, hat aber natürlich praktische Probleme. Ja, zum Beispiel, wie soll der Staat das erheben? Es gibt ungeheuer viele Firmen, die solche Probleme und solche Konflikte haben, und der Staat kann ja unmöglich all diese Kostenstrukturen erheben, die sich permanent wechseln, und dann berechnen, welcher Preis für die Umweltverschmutzung für ein ideales BIP sorgt. Und dasselbe Problem gibt es dann ja auch bei der Berechnung potenzieller CO2-Preise. Es gibt ja verschiedenste CO2-Preise, die Ökonomen oder Umweltorganisationen propagieren, je nachdem, wie sie die klimatische Veränderung prognostizieren. Also quasi je nachdem, welchen Pfad sie sich anschauen und sagen, dieser oder jene Pfad der CO2-Entwicklung ist jetzt notwendig und deshalb müssen wir den Preis erhöhen. Oder je nachdem, ob sie sagen, wir gewichten die Bedürfnisse dieser Generation stärker als die der folgenden oder umgekehrt. Also je nachdem, wie man das macht, ergeben sich völlig verschiedene CO2-Preise. Das heißt, das ist nur möglich, sich anzunähern an einen sinnvollen Preis. Es ist aber kein objektiv bester Preis ermittelbar. Und das sind jetzt quasi die Probleme bei der Ermittlung so eines Preises. Dann gibt es ja die Probleme bei der Durchsetzung. Wir haben bislang ja sehr vereinfacht gesprochen. Wir haben uns vorgestellt, ja, hier sind zwei Unternehmen und der Staat guckt dann, wie greift er in den Markt ein. Jetzt haben wir es aber mit einer Welt zu tun, die ja keine geschlossene Volkswirtschaft ist, sondern wir haben mehrere Staaten, also unzählig viele Staaten auf der Welt, die miteinander um Kapital konkurrieren. Und das bedeutet dementsprechend, dass unsere einfache Modellwelt jetzt verlassen werden muss. Erstens sind die verschiedenen Länder mit ihren Bürgern sehr unterschiedlich betroffen. Also wenn in Deutschland CO2 emittiert wird, hat das beispielsweise in Niger deutlich schwerwiegendere Folgen als hierzulande.
Das heißt, für die deutsche Politik gibt es keinen wirklichen Anreiz, die heimischen Emissionen radikal zu reduzieren, wenn wir Eigennutz als treibendes ökonomisches Motiv voraussetzen, wie es die meisten Ökonomen tun würden. Und du hast ja gerade gesagt, wir sind da nicht in einem geschlossenen Markt. Man kann ja überlegen, ob es in einem geschlossenen Markt noch ginge. Also es gibt ja durchaus, um das nur mal gerade einzuwerfen, diese Überlegung, diese extrem hohen Mieten in den Städten produzieren so viel Kosten, also so viel Schaden, also nicht nur ächzen die Leute darunter, sondern die können sich nichts mehr leisten, verkonsumieren, die müssen ja, geht fast alles für die Miete drauf, ja, dass man da sagt, wir brauchen deshalb zum Beispiel eine Mietpreisbremse oder was auch immer, um das zu deckeln, weil diese Kosten, die so produzieren, schädlich sind am Ende für das BIP. Und da ja Immobilien nicht irgendwie exportiert werden, importiert werden, Wohnungen einfach da sind, wo sie sind, könnte man natürlich da vielleicht sogar noch in so eine Argumentation gelangen, ne?
Ja, und das gibt ja auch, also gerade wenn man auf der lokalen Ebene bleibt, hast du schon recht, gibt es natürlich Sachen, die durchaus durchsetzbar sind. Also dieses Schadstoffbeispiel, das ist ja zum Beispiel so eins, da hat ja zum Beispiel, wenn in ein deutsches Gewässer schlimme Schadstoffe geleitet werden, hat der deutsche Staat natürlich ein Interesse daran, das in bestimmten Grenzen zu halten. Ja. Es ist nun mal das heimische Ökosystem, das er quasi in seinem Machtbereich hat und das will er ja nicht kollabieren sehen. Anders ist es jetzt zum Beispiel bei CO2, weil CO2 ja gerade dort besonders stark wirkt, wo es dann nicht ausgestoßen wird. Also wir haben die westlichen Industriestaaten, aber die sind ja gar nicht am stärksten betroffen vom Klimawandel. Das heißt also, hier ist dann die Möglichkeit durch, oder hier ist die Bereitschaft des Problems Herr zu werden etwas geringer ausgeprägt, weil man ja selbst gar nicht die Konsequenzen davon trägt. Also dieses Beispiel mit dem verschmutzten See ist wahrscheinlich noch deutlich pragmatischer durch nationale Steuern lösbar, als wenn man jetzt auf Klimapolitik zu sprechen kommt.
Ja, es gibt nämlich dann noch das zweite Problem. Die deutsche Politik verhält sich da eher etwas nachlässig, was solche Bepreisungen anbelangt, denn sie will ja nicht ihren Unternehmen strengere Regeln als anderswo vorsetzen, nicht höhere Preise abverlangen, denn dann kann es ja zu Kapitalflucht kommen. Wenn in Deutschland die CO2-Steuer enorm steigt, könnten Unternehmen ihre Fabriken woanders hin verlagern. All diese Probleme sind der Grund dafür, dass Klimaabkommen zwischen Staaten so schwer zu treffen sind. Die Staaten leiden unterschiedlich stark unter den Folgen des Klimawandels und sie wollen allesamt ihre heimische Volkswirtschaft mindestens ebenso gut gestellt sehen wie die der anderen Länder.
Jetzt stellen wir uns aber trotzdem mal vor, einfach nur so als Fiktion, es gäbe sowas wie einen einheitlichen Weltstaat. Du hast es ja eben schon so ein bisschen das Szenario angeteasert, Wolfgang. Und zwar, was wäre denn, wenn man so einen einheitlichen Weltstaat hätte, eine einheitliche Regierungsgewalt für alle Menschen? Und dann würde eine Zentralregierung einen CO2-Preis für die ganze Welt beschließen. Wäre das automatisch sinnvoll? Hier muss man wohl sagen, jein. Es gibt dann unter diesen Bedingungen, gibt es dann gleiche ökonomische Rahmenbedingungen für Unternehmen in der ganzen Welt. Das heißt, es gäbe nicht mehr die Konkurrenz der Nationalstaaten. Der eine Staat verhängt diesen CO2-Preis, der andere verhängt jenen CO2-Preis. Und dann gibt es da quasi die Möglichkeit, noch woanders hinzuflüchten mit dem Kapital. All das wäre dann weg. Das heißt, alle Unternehmen hätten die gleichen Rahmenbedingungen. Und so gesehen wäre das auf jeden Fall erstmal sinnvoller. Und dann wäre es auch technisch deutlich einfacher machbar. Auch könnte dieser ausgedachte Weltstaat dann ja die eingenommenen Steuern bewusst in die Region lenken, die bislang am meisten negativ betroffen sind von den Folgen. Dennoch gibt es einen blinden Fleck in der Theorie. Und zwar sind wir bislang ja davon ausgegangen, dass die Maximierung des BIP unter Respektierung der planetaren Grenzen natürlich für eine sinnvolle Produktion und Verteilung sorgt. Das würden viele Ökonomen so sehen. Für die ist eine Produktion nämlich dann optimal, wenn alle ökonomischen Ressourcen effizient genutzt werden und wenn jedes Angebot seine Nachfrage findet, die Märkte also zu einem Gleichgewicht streben.
Bekanntlich ist das mit dem BIP so eine Sache. Es kann beispielsweise sein, dass das BIP dadurch maximiert wird, dass Luxusprodukte hergestellt werden, die viel CO2 ausstoßen. Wenn ein Unternehmen Luxusjachten herstellt, die unheimlich viel CO2 emittieren und es schaffen, diese zu verkaufen, dann würden Ökonomen sagen, dass das ein mögliches volkswirtschaftliches Optimum ist. Wenn dieselben Ressourcen dafür eingesetzt werden, Wohnungen für die breite Mehrheit zu bauen und dieses Angebot auch seine Nachfrage findet, dann würden Ökonomen, und zwar dieselben, sagen, dass es sich auch um ein Optimum handelt. Welche der beiden Situationen wünschenswerter ist, das würden viele Ökonomen aber als eine Anmaßung von Wissen bezeichnen. Das ist immer etwas, was man, wenn man nicht seinen Alltagsverstand völlig abgegeben hat, sich so klar machen muss, dass ja jeder Mensch erstmal sagen würde, ja, Wohnungen sind ja wohl wichtiger als Luxusjachten. Aber nein, bei diesen Ökonomen wäre eine solche Aussage schon die Anmaßung von Wissen.
Ja, also eine Anmaßung von Wissen, wo manche Ökonomen vielleicht sagen würden, da kann man unter Umständen zu bereit sein. Ja, also die sagen ja nicht, es ist per se verboten, Steuern zu erheben und gesellschaftlich ein bisschen umzuverteilen. Aber die würden erstmal sagen, es ist ein Abweichen von einem Optimum. Und schon das ist ja völlig verrückt. Also wenn man sagt, die Situation, entweder es werden Wohnungen gebaut oder es wird eine Superjacht gebaut. Wenn man da sagt, das sind beides mögliche Optima. Und man kann sich zwar für eines der beiden entscheiden, man kann das eine wünschenswerter finden als das andere, aber man kann nicht objektiv sagen, was davon besser ist. Da ist man einfach ein Idiot. Sorry, aber das kann ich nicht anders sagen. Also dann hat man einen Optimalitätsbegriff, der einfach völlig dämlich ist, wenngleich ich ja schon gesagt habe, man muss modernen Mainstream-Ökonomen schon zugutehalten, dass ihre Theorie eine höhere Besteuerung von Reichen zulässt. Also die meisten Ökonomen würden ja sagen, ja, in einem gewissen Rahmen kann man auch den Reichen etwas abverlangen. Klar, viele wollen keine weiteren Steuererhöhungen, aber dass generell Reiche progressiv besteuert werden, das finden viele Ökonomen jetzt eigentlich falsch und die sagen dann, man kann ein bisschen umverteilen, man kann ein bisschen Ressourcen gesellschaftlich umlenken, aber die würden dann sagen, ja, das ist trotzdem eine Abweichung von dem Optimum, das der Markt vorgibt. Und das ist wirklich also ein Optimalitätsbegriff, der sich da so gleichgültig verhält. Der ist meiner Meinung nach bescheuert. Aber das ist nochmal wirklich ein ganz eigenes Thema für eine eigene Folge, diese ganzen Optimalitätskriterien.
Aber selbst wenn mancher neoklassische Ökonom sich für ein bisschen Umverteilung durch Steuern einsetzt, zum Kapitalismus gehört die Ungleichheit wie selbstverständlich mit dazu und an der wollen sie niemals grundlegend rütteln. Dass einige wenige sehr viel Geld haben und damit überproportional viel CO2 ausstoßen können, ist kein Geheimnis, sondern vielfach belegt. Also das reichste Prozent der Weltbevölkerung stößt doppelt so viel CO2 aus wie die ärmsten 50%. Also wenn man sich das mal überlegt, was das bedeutet, ja, also dass ein einziges Prozent eine solche Emissionsgewalt hat.
Ja.
So anders kann man das ja gar nicht ausdrücken, dass man dann immer noch sagt, ja, müssen wir mal über das Optimum reden. Das ist ja. Der Wahnsinn. Ja, es gibt sehr viel Produktion, die nur der Befriedigung nischiger Sonderbedürfnisse von Superreichen dient. Diese Produktion stößt enorm viel CO2 aus. Wer viel Geld hat, der erwirbt damit das Recht, den Planeten besonders zu strapazieren und ist im Gegenzug am besten vor den Folgen des eigenen Handels geschützt. Ja. Entsprechende Bunkeranlagen werden ja errichtet. Hier sehen wir die Grenzen der CO2-Bepreisung. Sie trifft die verschiedenen gesellschaftlichen Schichten unterschiedlich stark, wie es im Kapitalismus eigentlich immer der Fall ist. Da kann dann steuerliche Umverteilung auch nur noch sehr bedingt entgegenwirken.
Und wir sehen wieder mal, wie verrückt die bürgerliche Moral ist. Ihr zufolge ist es nicht nur in Ordnung, dass sich einige wenige enorm viel vom gesellschaftlichen Arbeitsprodukt aneignen, während andere darben. Nein, darüber hinaus ist es auch in Ordnung, dass diese Reichen die Umwelt schädigen und damit die Lebensverhältnisse der anderen weiter verschlechtern. Das soll nun aber nicht bedeuten, dass wir per se gegen so eine Lenkung gesellschaftlicher Bedürfnisse sind. Also wenn man sich jetzt wirklich eine egalitäre Welt vorstellen würde, in der jeder ähnlich viel vom gesellschaftlich geschaffenen Wohlstand konsumieren darf, dann wäre es in der Tat natürlich denkbar und auch wünschenswert, CO2-Kontingente einzuführen. Nicht, dass es gerade im geringsten danach aussieht, aber falls es irgendwann wieder so etwas wie ein sozialistisches Wirtschaften gäbe, dann müsste natürlich nicht nur darauf geschaut werden, gibt der Einzelne der Gesellschaft etwa so viel, wie er ihr auch entnimmt, sondern zusätzlich müsste dann auch noch geguckt werden, wie schafft man es, dass die Menschen relativ ähnlich viel CO2 dabei verkonsumieren oder dass insgesamt auf jeden Fall ein bestimmtes Niveau nicht überschritten wird. Das könnte man dann gucken.
Dabei wird man ebenfalls mit einer nicht perfekten Methode arbeiten müssen, wie wir sie oben bei der Pijoux-Steuer beschrieben haben. Auch in der besten aller Welten liegen nicht alle Kennzahlen zu Bedürfnissen und sozialen Kosten vor, ganz besonders, wenn diese sich schwer in monetären Größen messen lassen. Eine Internalisierung ökologischer Schäden ist also auf jeden Fall sinnvoll, nur findet sie heute so statt, dass ein Großteil der Bevölkerung Verzicht üben muss, während die Reichsten durch ihr Geld das Recht erhalten, auf niemanden Rücksicht nehmen zu müssen. Es ist dann so wie in dem Roman, ja, Mein Herz so weiß, ich habe das Geld und bestimme jetzt über das Schicksal der anderen, stellt euch an der anderen Straßenecke, wenn ihr da überfahren werdet, dann hat mein Geld euch dahingestellt, aber ich habe damit nichts mehr zu tun.
Belästigt vor allem jemanden anders
damit. Also das ist wirklich dieses Prinzip, das da drin liegt. Das grundlegende Problem mit der CO2-Steuer ist und bleibt also nicht die technische Machbarkeit einer solchen Steuer, sondern die Tatsache, dass sich all diejenigen, die über viel Geld verfügen, dafür nicht zu interessieren brauchen. Wer vom Kapitalismus nicht reden will, der sollte auch vom Umweltschutz schweigen.
Und zum Abschluss wollen wir noch einmal hinweisen auf die bereits beworbene Folge des Theorie-Podcasts der Rosa-Luxemburg-Stiftung Too Long Didn't Read über Leo Löwenthal. Die Episode findet ihr auf allen Audioplattformen und in der Episodenbeschreibung.
Und die heute von mir empfohlene Literatur stellen wir auch in die Beschreibung. Wir freuen uns übrigens auch wieder auf die Speakeasy Bar. Ich möchte mal sagen, warum bekommen wir eigentlich nie Fragen zur Börse? Stelle ich mal so in den Raum. Vielleicht haben ja manche Fragen, zum Beispiel, wie stehen wir zur 70-30-Regel oder so. Also gerne auch mal solche Fragen. Und dann möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ich am 2. November in Heidelberg bin. Dort wird ein hochinteressanter Film gezeigt. Am 4.11. diskutiere ich in Essen mit Dietmar Dart. Und am 5.11. bin ich an der Uni Düsseldorf. Da geht es um Ideologie und die Politisierung der Gesellschaft. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!